Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcastpartner, der von sich selber sagt: Was will ich eigentlich mit dieser WM? Gebt mir mehr HSV-Testspiele. Und damit, moin Ben.
Moin Tim, schön dich zu hören. Und klar, das Testspiel gestern gegen Rapid Wien habe ich mehr genossen als die allermeisten WM-Spiele. Auch wenn es nur ein Testspiel war, hat mich gefreut, den HSV wieder auf dem Rasen zu sehen. Und ja, wir haben drüber geschrieben, in dieser Woche hat auch der einzig wahre Wettbewerb angefangen, nämlich die Qualifikationsphase für die Conference League.
Genau.
Und
das.
Ja, da muss ja der Hamburger Gegner Rapid Wien nächste Woche auch ran. Und ja, auch das liegt mir mehr als die WM. Heute Abend, wir nehmen am Sonntag auf, ist das Finalspiel. Und ich bin froh, wenn das dann vorbei ist. Ich glaube, es war für mich eine Veranstaltung, die so der Fußballkultur, wie ich sie kennengelernt habe und wie ich sie auch schätze, doch sehr entgegenstand. Und ich freue mich auf den Vereinsfußball und auf den HSV.
Ja, kann ich alles so unterschreiben. Mir hat die WM trotzdem irgendwo Freude gemacht, aber es liegt einfach daran, dass ich so ein Fußball-Junkie durch und durch bin und dass selbst ein Gianni Infantino und Donald Trump mir das nicht kaputt machen können, und das will schon was heißen. Aber ich gebe dir auch recht, diese WM hat viele Negativmomente gehabt, die man auch so benennen muss, dass wir jetzt nicht hier tun werden, weil das ist die Aufgabe für andere Podcasts und Medienprodukte da draußen. Aber unterm Strich ich gucke heute Abend entspannt das Finale und freue mich dann auf das nächste HSV-Testspiel. Kommen wir ja später noch zu, wann das sein wird. Wir schauen jetzt aber erstmal nochmal zurück auf gestern. Du hast es angesprochen, Rapid Wien. Für die war das so mehr oder weniger die Saisoneröffnung, weil die Pflichtspiele gehen ja jetzt los. Die hatten schon so ein paar Testspiele. Für den HSV war es so das erste Auflaufen nach so ein paar Tagen in Dänemark plus so ein paar Tagen in Hamburg und auch irgendwie mit einem Rumpfkader, wenn man es nett nennen möchte. Deswegen die Frage, Ben, 3:2 ist am Ende Ausgang für Rapid Wien, stand auch schon zur Pause so, zwischenzeitlich hat der HSV mal 2:1 geführt. Wie fandest du den Test?
Ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Also nach den ersten 5 Minuten dachte ich, okay, es könnte eine richtige Reise geben, weil eben auch die Verteidigung aus sehr unerfahrenen Spielern bestand. Im Tor war mit Elias Lahti der Torwart der U17. Ich glaube, darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen sprechen, welche Hintergründe es dafür gab. Und ansonsten fand ich aber gerade das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, wirklich ansehnlich zum Teil. Der HSV hat gut nach vorne gespielt, phasenweise. Da war ein Konterspiel dabei, das wir auch in vielen anderen Testspielen vor der vergangenen Saison, finde ich, so nicht gesehen haben. Und trotzdem muss man natürlich sagen, wie die beiden Gegentore zum 2:2 und 2:3 aus Hamburger Sicht dann fallen, darüber kann man sicherlich auch sprechen. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Testspiele jetzt hier auch nicht überjatzen, aber klar, da sind noch so ein, zwei Momente, an denen man gut arbeiten kann, aber insgesamt fand ich es für den ersten Test gut, und du hast es gesagt, für Rapid Wien war es die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart am Donnerstag, und gerade vor dem Hintergrund finde ich schon, ich glaube, mit der vollen Kapelle hätte der HSV dieses Spiel deutlich gewonnen.
Ja, absolut. Ich meine, wir hatten ja auch während des Spiels, kann man ja so sagen, geschrieben und hatten überlegt, wo kann man Rapid Wien jetzt so spielerisch einordnen. Am Ende sind wir so auf beginnende zweite Liga und ganz unterstes Bundesliga-Niveau, oberes Zweitliga-Niveau gekommen. Gebe ich dir recht, eine Mannschaft vom Hamburg, die eingespielt ist, wo auch alle Kaderlücken geschlossen sind, die macht das besser. Ich möchte aber sagen, dass das große Problem der Testspiele letztes Mal war ja das fehlende Spiel nach vorne. Und da hast du es gesagt, das sah richtig gut aus. Da waren teilweise richtig schöne Konterkombinationen dabei. Auch wie das 1-0 fällt mit diesen schnellen Pässen, rausgespielt auf Bakker. Und wahrscheinlich ist es die einzige Bakariata-Flanke im Jahr, die ankommt und dann Yusuf Paulsen trifft. Passiert wahrscheinlich nur in diesem Testspiel, aber mal schauen. Aber es waren unfassbar gute Sachen teilweise dabei. Also auch gerade Capaldo fand ich als Antreiber total stark. Ich fand das Zusammenspiel zwischen, wir kommen ja gleich auch noch zu unserem Neuzugang Martin Adolin und Albert Grönbeck total spannend. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, wie schon gesagt, der Gegner ist Rapid Wien. Das heißt noch nicht, und deswegen darf man sich da auch nicht overhypen lassen, dass ein Grönbeck und ein Adelin in der Kombination oder Adelin in der Kombination in der Lage sind, das gegen Gladbach zu machen, gegen Mainz zu machen, gegen Köln zu machen oder wen auch immer wir in der Bundesliga sehen. Das kann sein, aber man sollte jetzt nicht dieses eine Spiel dafür Münze nehmen. Deswegen würde ich auch sagen, unterm Strich hast du es gut zusammengepasst. Es gab gute Sachen, es gab schlechte Sachen, vor allem eher defensiv schwächere Sachen. Es war das erste Spiel. Es gab viele Wechsel dann am Ende auch, die natürlich dann auch viel kaputt machen und so einen Spielfluss kaputt machen. Viele Jugendspieler, denen ich das auch nicht vorwerfen will. Lahti, dass er da teilweise vielleicht ein, zwei Bälle nicht hält, die vielleicht haltbar gewesen wären von einem Heuer Fernandes. Oder auch das da Kopfbälle nicht richtig verteidigt sind. Aber ich finde schon, dass das Spiel trotzdem aufgezeigt hat, dass dieser klare Abwehrchef fehlt. Das ist keine Überraschung, das wussten wir vorher schon. Aber ich finde, es ist gut, dass die Tore so passiert sind, weil es das, finde ich, für den HSV nochmal unterstrichen hat. Wir müssen einen klaren Abwehrchef in der Innenverteidigung holen. Und ich glaube, für sowas sind die Testspiele eigentlich am besten. Ne? Spinn die Jugendspieler ein, hab vielleicht ein paar Spieler, die gute Momente haben. Grönbeck hat getroffen, Paulsen hat getroffen, Adelon ist an seinem ersten Tor direkt mit beteiligt gewesen, Capaldo hat gute Momente gehabt, Remberg hat extrem viele gute Momente gehabt. Spiel dich ordentlich ein. Euer Fernandes hat nicht gespielt mit einer leichten Hüftblessur. Das war das, was du angedeutet hattest. Tangweg ist ja im Urlaub, weil er bei der WM lange dabei war, genau wie Muheim. Dafür hat Luis Lemke gespielt. Auch der hat es unterm Strich ordentlich gemacht, auch wenn er da ein Eigentor macht. Aber der Junge ist 17, so, ne? Ich finde, wenn die Testspiele jetzt so weitergehen und eine konstante Entwicklung irgendwann erkennbar ist, vielleicht bis hin zu dem letzten Testspiel, dann bin ich damit sehr zufrieden. Und dann bin ich auch okay, wenn wir die Spiele alle verlieren, weil das hat letztes Jahr gezeigt, in beide Richtungen keine Overreaction.
Und wir können vielleicht auch so ein bisschen noch eine Brücke zu unserer letzten Folge schlagen, in der wir ja uns die Innenverteidigerprofile auch so ein bisschen angeguckt haben. Und man hat einfach gesehen, der eine, der die Dinger da rausschädelt, der ist momentan nicht da. Und das war ja in der letzten Saison gerade eine Stärke des HSV, dass du nach Standards eigentlich kaum Gegentore gekriegt hast. Und jetzt sind zwei gefallen und eigentlich hätte noch mindestens ein weiteres fallen müssen. Und klar, hat eine Baustelle aufgezeigt, die wir hier auch schon erkannt haben und an der hoffentlich gearbeitet wird. Und ansonsten auch die Spieler, die du genannt hast, sehe ich genauso wie du. Das sind die wirklich positiv herausstachen in der zweiten Halbzeit. Shafik Nanja hat mir auch gut gefallen, hat gut mit nach hinten gearbeitet, hatte da auch eine Szene, die wirklich stark war. Mhm. Und ansonsten, ja, Albert Grönberg, Martin Adelin hast du angesprochen, wären für mich auch die Spieler, die mir am besten gefallen haben.
Ja, weil du den Namen jetzt so schön als letztes gesagt hast, ist das eine wunderbare Überleitung, denn wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass er da ist. Wir als letzte Folge, als wir die aufgenommen haben, da deutete es sich ja so ein bisschen im Smog des Transfermarkts, deutete es sich ja so ein bisschen an, dass Martin Adelin seinen Weg zum HSV finden wird. Und dann während der Woche, bis wir jetzt wieder Zeit hier gefunden haben, uns zusammenzusetzen, ist es ja passiert. Wir haben ja schon gerade drüber gesprochen, dass er gespielt hat. Vielleicht nochmal kurz ein paar Daten, Fakten trotzdem zum Spieler, um es ein bisschen einzuordnen. Das ist ein 22 Jahre alter Franzose, spielt vor allem zentrales offensives Mittelfeld oder linken Halbraum, hat er das gespielt bei seinem letzten Verein. Wurde ausgebildet bei Paris Saint-Germain, da sind ja schon einige gute Spieler rausgekommen aus deren Jugendarbeit. Hat sein Profidebüt für Stade Rennes gegeben und kam jetzt für ungefähr 4 Millionen, nach allem, was man hört aus den Medien, von Troy aus der Ligue 2, oder mittlerweile sind die aufgestiegen in die Ligue 1, zum HSV, was erstmal kann man sagen, unterm Strich ein sehr guter Deal ist. Bei Transfermarkt wird er betitelt mit 10 Millionen, hat noch ein Jahr Restvertrag gehabt, also das auf unter die Hälfte runterzubrechen. Ich meine, wir schelten ihn hier oft, aber Chapeau Klaus Costa. Ich finde, das darf man hier auch einmal so sagen, einfach vom grundsätzlichen finanziellen Value, den dieser Spieler mitbringt. Aber deswegen, die Wahrheit liegt ja, das sagen wir ja immer so schön bei Transfers, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und jetzt haben wir mal den Vorteil, dass wir erst über den Transfer reden, nachdem wir sein erstes HSV-Spiel gesehen haben. Deswegen, Bent, erste Frage, wie fandest du ihn jetzt hier im Test? Und dann vielleicht auch so ein bisschen weiterguckend, was denkst du, kann er diese Saison aus deiner Sicht für eine Rolle beim HSV einnehmen, Stand heute?
Ja, ich glaube, es wäre vermessen, ihn jetzt an diesen 45 Minuten, die er ja auch nur gespielt hat, gegen Wien irgendwie einordnen zu wollen. Aber ja, er hat mir gut gefallen, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, ich würde es vielleicht auch dabei belassen wollen, total. Weil es einfach auch sonst dem Spieler gegenüber unfair wäre, da jetzt mehr rein zu interpretieren, als da vielleicht auch ist.
Ja, absolut. Ich würde vielleicht noch sagen, Rolle, also ich glaube nicht, dass wir hier den Vieira-Ersatz sehen. Ich glaube, der HSV wird weiter versuchen, Fabio Vieira zu holen oder einen anderen erfahrenen Spieler. Das klang ja auch so bei Merlin Polzin raus. Ich gebe dir recht, dass wir jetzt nicht Adelon durchbewerten sollten, aber das ist ein 22-jähriger junger Mensch, der das erste Mal Frankreich verlassen hat und aus der zweiten französischen Liga kommt, die ja nun nicht mal vergleichbar mit der zweiten deutschen Liga ist, wenn wir ehrlich sind. Und ich fand auch, er hat schöne Ansätze gehabt. Da waren ein, zwei Szenen dabei, wo ich echt gestaunt habe, was der technisch am Ball kann und wie ballsicher der ist. Aber ich gebe dir recht, wir sollten dem Jungen Zeit geben und wir sollten nicht erwarten, dass das ein 10-Scorer-Stammspieler wird, sondern der hat ja auch einen langfristigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel über 4 Jahre und ich glaube, so sieht der HSV dieses Projekt auch mit Adelin. Und ich glaube schon, dass der Momente haben kann, und dann bin ich gespannt, was du noch sagen willst. Ich glaube schon, dass der Momente haben kann in der Saison, auch gute Momente, wo wir sagen, cool, dass wir den haben, und er macht den Kader einfach breiter, auch in der Qualität, stellt er den besser auf, dass wir besser auf Verletzungen reagieren können, aber ich glaube, wer jetzt erwartet, dass Martin Adolin den HSV nach Europa schießt oder zum Klassenerhalt, fangen wir mal klein an, ich glaube, das ist vermessen.
Absolut, ich kann jetzt auch die zweite Liga in Frankreich nicht so gut einschätzen, wenn man vielleicht mal davon ausgeht, dass ja auch in Deutschland die besten Spieler der zweiten Liga bis auf wenige Ausnahmen dann irgendwann bei besseren Vereinen in der ersten Liga landen, dann kann man, finde ich, schon sagen, dass der HSV einen Spieler verpflichtet hat, der das Potenzial hätte, in der ersten Liga Frankreichs zu spielen, damit auch in einer Top-5-Liga. Und das Profil zeigt für mich auf jeden Fall einen Spieler, der auch so das Besondere etwas mitbringt, ne? Der ein Kreativspieler ist, der auch vielleicht so ein bisschen Glamour mitbringt. Ne? Er trägt die 5, offensichtlich in Anlehnung an Zinedine Zidane irgendwo auch.
Ja.
Und im zentralen Mittelfeld, so wie ich das jetzt interpretiert habe, er kann auf dieser klassischen Zehner-Position spielen, auch auf den Halbraumpositionen. Das ist ja irgendwo auch eine Lücke, die wir auch schon identifiziert haben und die der HSV damit auch anteilig schon gefüllt hat. Das finde ich gut. So, und bei allen anderen Dingen, du hast es gesagt, müssen wir abwarten, wie er sich dann am Ende wirklich schlägt. Denn auch für ihn, ich habe da gestern so ein bisschen drüber nachgedacht, er hatte ja in dem Vorstellungsinterview beim HSV gesagt, dass er sich freut, auch vor dieser Kulisse zu spielen, die er nicht kennt, mit fast 60.000 Zuschauern. Mhm. Er spielt am ersten Spieltag in Dortmund das Topspiel vor mehr als 80.000 Zuschauern. Das ist ein richtig krasser Kulissenwechsel auch für so einen jungen Kerl. Und abwarten erstmal, würde ich sagen.
Ja, ja, ich würde sagen, da auch da bleiben wir bei der Devise, die Wahrheit liegt auf dem Platz, und wir bewerten es im Winter das erste Mal und dann im Sommer ein weiteres Mal, und dann schauen wir, wie sich es weiterentwickelt. Gut, dann hatten wir ja angekündigt, wir sprechen auch nochmal über das neue Heimtrikot. Es ist jetzt da. Und die ganz einfache Frage, Ben: Hot oder Schrott?
Ja, Schrott klingt so hart, ne? Aber ich finde es schon sehr, sehr basic, sage ich mal. Aber als ich es gestern getragen gesehen habe, habe ich gedacht, das ist auch sehr klassisch HSV, ne? Dann in dieser Kombination mit der roten Hose auch. Natürlich braucht der HSV auch so ein Trikot immer im Trikotsatz. Aber ich fand das Heimtrikot in der vergangenen Saison doch so ein bisschen, das hatte ein bisschen mehr so das gewisse etwas Kreativität, würde ich sagen. Wie siehst du es?
Ja, ich finde auch, Schrott ist zu hart. Das haben wir ja auch so ein bisschen flapsig jetzt formuliert. Ich habe auch hier geschrieben, ich schummel und sage mittelmäßig. Ich glaube, so kann man sagen, es ist das andere Trikot, da hatte ich direkt den Impuls, das kaufe ich mir, bei dem habe ich das jetzt nicht. Ich finde, es ist ein klassisches, ordentliches HSV-Trikot. Ich finde die Streifen ganz interessant mit diesem Blau, Schwarz, Blau oben, die Adidas-Streifen, die drei. Und aber ich gebe dir aber auch recht, dieses dann in der Kombi mit der roten Hose getragen und den schwarz-weiß-blauen Stutzen, da sieht's dann wieder gut aus. Und dann identifiziert man sich damit auch, und dann denkt man sich auch so, ah ja, ich werde mich dran gewöhnen, dass ich das jetzt 34 Spiele plus Pokal, plus Testspiele, plus alles sehen werde. Also ich glaube, das ist ein Trikot, damit kann man leben. Das ist kein Trikot, wo wir in 50 Jahren noch drüber reden werden. Weißt du noch das Trikot aus der Saison 26, 27? Das ist das jetzt nicht. Aber man kann nicht jedes Jahr ein Banger-Trikot raushauen. Das funktioniert nicht. Und ich bin hier weit weg davon zu sagen, das ist furchtbar und ich finde es total hässlich. Und es tut mir in den Augen weh, den HSV mit diesem Trikot auf dem Platz zu sehen, ne?
Meistens ist es im Sommer ja auch so, dass da die Trikots, also die außerdem im Satz sind, dann ja auch relativ schnell vorgestellt werden. Mal schauen, was da noch so um die Ecke kommt. Aber klar, also es sei denn, es passiert jetzt irgendwas richtig Komisches diese Saison, dann werden wir uns vielleicht an dieses Trikot noch erinnern.
Ja, das Ding ist, es gibt ja schon Leaks, du hast sie mir ja auch weitergeschickt. Und das blaue Trikot, jetzt muss ich hier kurz trotzdem einmal das loswerden, wenn das wirklich so kommt, mit Kragen, ich will jetzt niemandem da draußen zu viele Hoffnungen machen und mir selber auch nicht, aber wenn, haben wir unser Banger-Trikot in diesem Satz. Also Kragen mal wieder, das wäre was, oder? Jetzt mal unabhängig, ob es jetzt kommt oder nicht, so ein Kragen mal wieder bei einem HSV-Trikot?
Auf jeden Fall.
Hatte der HSV nicht 8-9 in der Zeit, so wo ich angefangen habe, Fußball zu gucken? Da hatten die, glaube ich, so Kragen, ne?
Es gab mal eins, und ich glaube, es gab auch später noch mal eins. Irgendwie so 2014, 15, nagel mich nicht drauf fest.
Ja,
aber gut. Ja, das gab's schon. Und ich finde es auch, wenn andere Vereine das hatten, ich fand das eigentlich immer, doch, das kann man gut, kann man sich angucken.
Ja, Kragentrikot ist auch immer gutes Modepiece, ne? Das muss man auch sagen. Kann man auch immer gut so tragen, ne? Gut, also wir halten fest, es ist ein solides Trikot. Ich glaube, wir würden beide eine 5 von 10 ungefähr geben, kann man sagen.
Ja.
Ja, passt. So, 5 von 10 und dann schauen wir mal, wie die anderen Trikots werden, und vielleicht sitzen wir hier und hypen eins die nächsten Wochen nochmal ganz hoch. Wen wir wohl nicht mehr hypen, und den haben wir ein bisschen gehypt, dass wir den gerne hatten, auch letzte Folge, es ist die Personalie Elias Baum. War ja lange beim HSV im Gespräch, als möglicher rechter Schienenspieler. Seines Zeichens gehört er zur SGE Eintracht Frankfurt, die auch einen neuen Trainer ja haben mit Adi Hütter. Und es ist jetzt wohl so, dass Eintracht Frankfurt entschieden hat, ihn vorerst nicht verkaufen zu wollen, weil Adi Hütter bisher einen sehr positiven Eindruck von Baum hat. Was schön für Baum ist, was natürlich doof für uns ist jetzt hier, ne? Für den HSV. Der Transfer liegt erstmal auf Eis. Und natürlich bleibt der HSV trotzdem in Lauerstellung, weil es ja auch erstmal nur ein Adi Hütter will ihn sich im Trainingslager angucken offiziell ist. Aber wirft natürlich die Frage auf, Bent, sollte der HSV jetzt ganz krass aggressiv auf Ersatzspieler gehen? Also Ersatzspieler im Sinne von den Ersatz für Baum? Oder sollte der HSV das vielleicht eher nicht so angehen, vielleicht eher jemanden holen, der auch zweite Reihe spielen könnte mit Bakker zusammen und hoffen, dass Baum noch kommt? Wie siehst du das?
Also ich hoffe, dass man sich sowieso nach Alternativen umgesehen hat und da nicht alles auf eine Karte gesetzt hat und gesagt, ja, der Baum kommt auf jeden Fall und wir haben keinen zweiten oder dritten in der Hinterhand. Ich glaube, so arbeiten Scouts nicht. Also da werden schon auch noch Alternativen sein. Und ich glaube, ich würde auch dann zu so einer Alternative raten. Ist ja nicht so, also ist es, glaube ich, schon üblich, dass ein Spieler dann vielleicht auch mal von einem neuen Trainer mehr Rückendeckung bekommt, als das vielleicht bei einem anderen Trainer hatte. Und Elias Baum hat ja auch den, ich sag mal, Vorteil in Anführungszeichen, dass er nicht durch schlechte Leistungen ins Hintertreffen geraten ist, sondern einfach dadurch, dass er Verletzungspech hatte. Mhm. Und wenn ich Adi Hütter wäre, würde ich ihn auch behalten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dann vielleicht doch auch ein anderer Spieler auf der Position wird.
Ja, ich würde als HSV auch sagen, Pflaster abreißen und weiter gucken, weil jetzt zu warten, du brauchst ja auch wen, der sich einspielt, und auch wenn Bakker das, ja, Bakker war gestern wieder Bakker, ne? Also er hatte Momente, da war er richtig gut, wie diese Flanke und auch so ein paar andere Momente, aber was ich bei ihm nicht verstehe in letzter Zeit ist dieses Tempo verschleppen, obwohl das eigentlich seine große Stärke ist. Und dann dieses mit Ball am Fuß versuchen, was halt nicht sein Ding ist. Ich meine das ist nicht böse, aber es ist nicht sein, naja, egal. Deswegen, ich würde auf jeden Fall nicht auf Bakker bauen. Als Startelf-Spieler, als Bankspieler oder für die letzten 30 Minuten, der sich nochmal die Lunge aus dem Leib läuft, ja. Da finde ich, hat Bakker einen Platz, haben wir auch hier oft gesagt. Aber ich sehe es wie du. Es werden sich wahrscheinlich schon mit Ersatzkandidaten, wird sich schon beschäftigt worden sein. Dann macht das jetzt. Beschäftigt euch jetzt mit den Ersatzkandidaten und holt da wen Vernünftiges ran, der auch eine Langzeitlösung auf der Position ist und oder sein kann zumindest. Gut. Letzter Punkt auf der Newsliste. Stehen weitere Testspiele fest, Bent, über die wir vielleicht auch noch kurz reden können. Denn einmal am 25.07. Gibt es ein Testspiel noch in Österreich. Das ist der Abschluss vom Österreich-Trainingslager. Da ist der Bundesliga-Absteiger FC Heidenheim der Gegner, die wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, auch in Österreich ein Trainingslager machen. Liegt irgendwo nahe. Für die ist das dann der letzte Test vor dem Ligastart. Das heißt, auch da werden wir wieder gegen eine eingespielte Truppe auf ungefähr demselben Niveau, würde ich sagen, wie Rapid Wien spielen. Das heißt, es wird schon mal interessant sein, vielleicht dann am Ende die beiden Spiele zusammenzulegen und zu vergleichen. Und dann der große Abschlusstest für den HSV, bevor es dann nach Verl geht zum Pokal und dann gegen Dortmund, steht jetzt auch fest, das ist am 15.08. ein Testspiel in Toulouse gegen den FC Toulouse. Bent, wie macht es überhaupt was mit dir, die zwei Testspielgegner? Ist es dir egal? Siehst du da irgendwas drin? Also, hast du Gedanken?
Also es zeigt erstmal, dass Testspiele gegen diese sehr unterklassigen Gegner offensichtlich nicht geplant sind in dieser Saison.
Schon mal gut
das,
ist?
Es sei denn, es kommt da jetzt noch was, aber haben wir auch angesprochen, letzte Saison ging das irgendwie gegen 7-8-Ligisten los und dann kam erstmal ein Viertligist. Also das scheint diesmal nicht geplant zu sein. Das finde ich eigentlich erstmal gut.
Ja.
Und ja, gegen Heidenheim, du hast es gesagt, der Hintergrund wird sein, höchstwahrscheinlich, dass die da auch irgendwo ein Trainingslager haben und dass man sagt, okay, das passt. Aber ich finde, es passt auch von der Gegnerkonstellation für beide Seiten eigentlich ganz gut, weil für Heidenheim ist es eigentlich der ideale, also sozusagen die ideale Generalprobe gegen ein, ich sag mal, also ohne dem HSV jetzt nahe treten zu wollen, gegen einen Bundesligisten aus dem unteren Segment und der HSV wiederum gegen den Zweitligisten, der aus dem oberen Segment kommt, eventuell um den Aufstieg mitspielt, das wird sich dann zeigen. Und ja, gegen Toulouse ist vielleicht auch der guten Verbindung des HSV nach Frankreich geschuldet, dass es dann dahin geht. Und ja, bin ich auch gespannt. Ich kann jetzt zu dem Gegner nicht viel sagen, aber ist ja, auch ein Erstligist. Und deswegen, ja, werde ich mir beides angucken, so es denn zu sehen sein wird.
Ja, absolut. Das ist ja immer so eine Frage bei HSV TV, ne? Nee, aber zu Toulouse vielleicht auch noch mal kurz zwei Sätze von mir. Ich kann auch nichts über die sagen. Ich weiß, dass die letzten Jahre ein unfassbar krasses Torwarttalent haben, weil der in, ich bin da auch ein kleiner Zocker, in IAFC-Kreisen unfassbar gehypt ist, der Spieler. Aber ich weiß auch nichts über die. Ich glaube, das ist einfach gut gegen den anderen Erstligisten, den etablierten Erstligisten, weil das ist Toulouse ja in Frankreich, einfach die Generalprobe für die Saison zu haben, um einfach auch nochmal die letzten, weil das hat der Mallorca-Test letztes Jahr. Ich glaube, da kann man so die Parallelen zu ziehen. Das war auch, also gut, Mallorca ist dann abgestiegen, ne? Aber der war eigentlich, war Mallorca zu dem Zeitpunkt etablierter spanischer Erstligist. Und es hat nochmal ganz eklatant Schwächen im Kader aufgezeigt, die dann behoben wurden in den Wochen danach. Natürlich auch hat der Bundesliga-Start und das Pokalspiel auch da eingehoben, aber auch der Mallorca-Test wurde ja immer wieder dann von den Leuten rausgeholt und gesagt, da haben wir es auch gemerkt. Und ich finde, wichtig ist für mich, für das Spiel nur eins, das Ergebnis ist für mich generell bei diesen Spielen zweitrangig, dass wenn ich am Ende das Toulouse-Spiel neben das Rapid-Wien-Spiel lege, dass ich eine Entwicklung sehe in der Mannschaft, in der Art, wie gespielt wird, dass vielleicht dieselben Fehler, die jetzt im Rapid-Spiel noch gemacht wurden, im Toulouse-Spiel nicht mehr gemacht werden. Ich glaube, das ist das Spannende an dem Toulouse-Spiel für mich persönlich zu sehen und auch schon am 1.8. gegen Everton, wo wir beide ja im Stadion sein werden. Ist eine Entwicklung da. Ich glaube, das ist das Wichtigste über die Testspiele.
Ja, und das war ja in der letzten Vorbereitung nicht immer so ganz zu sehen. Also
Nee.
es wäre auf jeden Fall schon auch ein Fortschritt im Vergleich zur Saison davor, obwohl man nie genau weiß, was der Trainer dann auch sieht, ne? Die sehen das sicherlich nochmal anders als wir und sehen vielleicht sogar dann auch zwischen einem ersten und einem dritten Testspiel schon Entwicklung. Und ja, es gab ja gestern nach dem Spiel sogar eine Pressekonferenz auf dem Kanal von Rapid Wien, habe ich mir angehört. Fast
Ah,
alle
echt? Okay.
Fragen gingen an Merlin Polzin und er wirkte auch zufrieden und hat auch nochmal gesagt, dass man das einzuordnen weiß und ich glaube, das können wir hier dann sozusagen für uns auch tun.
Ja, um mal ein Beispiel vielleicht noch zu nennen, anekdotisch so aus der letzten Saison, um das zu unterstreichen, was du sagst. Das Trainerteam hat ja sehr in hohen Maßen von der Bedeutsamkeit dieses Freiburg-Tests, den wir nie gesehen haben, gesprochen, wo die erste, das war ja so ein aufgeteilter Test, ich glaube zweimal 60 Minuten irgendwie, ne? Und der erste Test ging ja 1-1 aus und Merlin Polzin hat, glaube ich, das war dieses Video, wo sie zurück auf die Saison gucken, wo sie sagen, dass der Test eigentlich entscheidend war, weil er 60 Minuten aufgezeigt hat, okay, wir können hier gegen Top-Qualität aus der Bundesliga, weil das ist Freiburg, können wir mithalten. Und das ist vielleicht ein Beispiel, um zu sehen, wir als Fans haben nur gesehen, okay, wir haben da insgesamt 5-1 verloren. Und waren halt alle am Boden und die haben daraus gemacht, wir können hier mithalten, haben daraus Kraft für die Saison geschöpft und sie haben die Klasse gehalten. Ist vielleicht als Anekdote ganz gut, um uns allen zu sagen, Ergebnisse in diesen Spielen, solange du nicht 8, 9, 10, 0 vermöbelt wirst, sind fucking zweitrangig. Ich glaube, das kann man so deutlich sagen in der Hinsicht. Gut, dann machen wir weiter und es ist jetzt die Zeit, es geht los, es ist Mitte Juli. Du hast gesagt, WM ist bald vorbei. Das heißt, wir fangen an mit unserem Kadercheck. Und wir fangen natürlich an mit der Torwartposition, wobei wir uns beide auch schon einig waren, dass das jetzt nicht so viel Zeit fressen wird, weil wir da uns sehr einig sind, oder, Bent?
Absolut. Wir wollen wie vor der letzten Saison einmal die verschiedenen Spielergruppen, die verschiedenen Register, würde man im Orchester sagen, wollen wir uns einmal angucken und für uns so ein bisschen einordnen, sind die schon ausreichend besetzt? Wer nimmt da welche Rolle ein? Und welcher Spielertyp fehlt da eventuell noch? Wir haben das so ein bisschen auch schon in der letzten Folge angedeutet. Und für die Torhüterposition haben wir das auch schon mal diskutiert, als Daniel Fernandes seinen Vertrag verlängert hat. Wir wollen das jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher machen und uns die Jungs angucken, die zwischen den Pfosten stehen oder stehen könnten. Und da haben wir natürlich als erstes Daniel Fernandes, der gestern, du hast es gesagt, nicht gespielt hat, war eine Vorsichtsmaßnahme offensichtlich aufgrund von Hüftproblemen, so hat es der Verein kommuniziert. Und ja, wir haben das, glaube ich, hier schon mal besprochen. Aber Tim, noch mal, warum ist Daniel Fernandes für dich die Nummer eins vor der Saison?
Weil Daniel Heuer Fernandes ein Top 10 Keeper der Bundesliga ist. Ich glaube, damit ist es, das hat er eindrucksvoll bewiesen letzte Saison. Der war, was Clean Sheets betrifft, einer der besten Keeper der Liga. Der Typ ist ein absoluter Leader. Das ist eine Stütze im Team. Der geht voran. Wie gesagt, der hat sich nicht unterkriegen lassen von der Perez-Causa letztes Jahr. Hat sogar seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert. Für mich führt kein Weg an Daniel Heuer Fernandes in diesem Sommer vorbei.
Ja, ich sehe es genauso. Also die Leistungen aus der letzten Saison haben einfach gezeigt, dass er auch Bundesliga kann. Also er kann es nicht nur, er kann es sogar sehr gut.
Ja.
Und da muss ein Herausforderer kommen, der außergewöhnliche Leistung zeigt, um ihn von der Nummer 1 Position zu verdrängen. jemand, der in der Lage ist, außergewöhnliche Leistung zu zeigen, das haben wir auch am Ende der Saison gesehen, ist Sander Tangvik. Der gegen Leverkusen exzellente Leistung gezeigt hat, war sein einziges Spiel für den HSV, einen Elfmeter gehalten, viele sehr komplizierte Schüsse einer technisch hochveranlagten Leverkusener Mannschaft hat er gehalten und hat jetzt in diesem Sommer, auch wenn er selbst nicht gespielt hat, mit den Norwegern sicherlich auch ein ganz besonderes Kapitel seiner Karriere irgendwo geschrieben. Und vielleicht spreche ich so ein bisschen erstmal über seine Rolle, wie ich die interpretiere. Also ich glaube, er wird sich hinter Daniel Fernandes erstmal einsortieren müssen, aber er ist eine sehr komfortable Nummer zwei. Jemand, der, glaube ich, auch bei anderen Bundesliga-Vereinen in Deutschland Stammtorhüter sein könnte. Und dass man sich ihn ja auch nicht für wenig Geld im letzten Winter holen konnte, ist, glaube ich, jetzt umso wertvoller gewesen. Und ich denke trotzdem, er wird der Herausforderer sein und sichert aber diese Position wirklich sehr gut ab. Wie siehst du es?
Genau so. Also ich, ein Tangvik lässt mich ruhig schlafen, wenn ein Ferro sich mal verletzen sollte. Was mit 33, was Ferro ja ist, auch mal passieren kann. Ne? Auf dem Niveau. Tangvik hat ein super krasses Spiel gemacht gegen Leverkusen. Was haben wir ja hier auch wirklich geadelt und weil wir es ihm auch, wir haben ihm schon zugetraut, dass er ein guter Keeper ist, aber das war ja wirklich eine absolut, in Neudeutsch würde man sagen, Masterclass, die er da gezeigt hat in dem Spiel. Und was ich halt sehr bei ihm lobe, ist dieses, dass der nicht einmal aufbegehrt hat in der Halbserie. Da, wie gesagt, wir haben hier schon ein paar Mal angedeutet, die Causa Perez, brauchen wir jetzt hier nicht wieder aufrollen, was da alles los war. Aber Tangvik hat nicht einmal das Gefühl vermittelt von, ich erwarte jetzt, dass ich hier direkt spiele. Und ich glaube ganz stark daran, dass das dieses Jahr sich so weiterziehen wird, dass er dieses Jahr die Rolle als Herausforderer annimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendeinen Deal gibt, dass er den Pokal kriegt mindestens mal und vielleicht am Ende der Saison hinten raus nochmal ein Spiel oder zwei Spiele und sonst wird er einfach auf seine Chance warten und ich glaube, dass das vielleicht auf das von Anfang an der Plan vom HSV war. Man hat Ferro ja jetzt auch in Anführungsstrichen wieder nur um ein Jahr verlängert. Das heißt, nächstes Jahr läuft der Vertrag nur noch ein Jahr. Man könnte ihn dann für Ablöse verkaufen und ich habe das auch schon gesagt in der Folge, als wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, nächstes Jahr sehen wir ein offenes Torhüter-Duell mit einem 24-jährigen Sander Tangvik, der dann 2 Jahre gelernt hat und einem 34-jährigen Daniel Heuer-Fernandes und dann werden die Karten vielleicht nochmal neu gemischt. Aber was auch normales Business ist. Aber für diese Saison sind wir mit dem Duo, glaube ich, unfassbar gut aufgestellt.
Sehe ich genauso. Vielleicht, Tangvik, du hast es gesagt, ist 24 und damit eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen zu alt, um so ein Dauermitläufer oder eine Dauernummer 2 zu sein. Also ich glaube, es wird maximal noch diese Saison so laufen können, dass der HSV sagt, den leisten wir uns als Nummer 2. Und danach wird man, glaube ich, vielleicht nochmal ganz anders schauen müssen. Aber ja. Es hat in Deutschland auch schon andere Vereine gegeben, in denen es einen sehr, sehr guten Torwart gab, der alle anderen ausgestochen hat, zum Leidwesen anderer talentierter Torhüter, die dann dort nicht zum Zug gekommen sind. Das ist eben Leistungssport und unter diesen Spielregeln funktioniert das auch auf der Torhüterposition beim HSV, aber ich sehe es genauso wie du, man ist da erstmal safe. Trotzdem sind die beiden nicht die einzigen. Ich weiß nicht, willst du noch was zu Tangvik sagen?
Nee, also ich habe ja auch genau wie du starkes Debüt gegen Leverkusen und ich finde ihn super für die Rolle des Herausforderers. Also ich glaube, dass der HSV da wirklich gute Arbeit geleistet hat, da eine gute Nummer 1 und Nummer 2 hinzusetzen. Wie gesagt, nächsten Sommer wird interessant. Diesen Sommer, finde ich, sind wir da settled, da ist das ein gutes Duo.
Dann gehen wir weiter. Hannes Herrmann, das haben wir hier angesprochen, wurde nach Regensburg verliehen. Der Vertrag wurde vorher verlängert, aber er steht im HSV in dieser Saison nicht zur Verfügung. Das heißt, die etatmäßige Nummer 3 ist momentan Fernando Dickes, der vor der vergangenen Saison aus dem Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig gekommen ist. Und ja, ich denke, er ist sozusagen der lernende Herausforderer, ich glaube, so hast du es gerade im Vorgespräch auch genannt,
genau.
Der hinter den beiden sich in Ruhe entwickeln kann, der, glaube ich, wirklich nur dann zum Zug kommt, wenn wirklich sehr viele Dinge zusammenkommen, sehr viele negative Dinge für den HSV aus HSV-Sicht. Und ja, momentan ist er auch nicht so ganz fit, das haben wir gestern gesehen, bei Transfermarkt ist eine Schulterverletzung eingetragen, deswegen hat der junge Elias Lahti gestern gespielt und ja, man hat so ein bisschen gesehen, was da doch passiert, wenn da plötzlich alle wechselt, ne, Heuer Fernandes wird geschont, Tangvik ist noch im Urlaub, Dickes ist verletzt und dann stehst du plötzlich mit dem Torwart der U17 da und ja, ich weiß nicht, wie hast du diese Situation auch so mit dem ausfallenden Dickes, er hätte wahrscheinlich sonst gespielt, wie hast du das gesehen, wie ordnest du das ein?
Also erstmal möchte ich sagen, Props an dich, wie viel Mühe du dir gibst, diesen finnischen Namen auszusprechen. Ich finde, das muss hier mal offiziell gewürdigt werden. Ja, ich glaube, Dickes hätte sonst gespielt. Ob er es jetzt so viel wahnsinnig besser gemacht hätte, weiß ich nicht, weil so viel Alter liegt jetzt auch nicht dazwischen. Beides junge Keeper. Ich glaube, was es einfach uns zeigt, weil Lahti hat ja auch gute Momente gehabt, dass wir einen Talentpool haben. Auch ein Hannes Herrmann ist ja eigentlich ein guter Torhüter, der einfach sehr auf der Bank versauert ist bei Hamburg. Und ich hoffe, dass der in Regensburg jetzt ins Spielen kommt und gute Leistungen zeigt, weil ich glaube, wir haben einen Talentpool an Torhütern beim HSV, was uns gar nicht so bewusst ist, was wir da haben und was uns in jeder Form helfen wird. Wenn die bei uns spielen, gut. Wenn wir die gewinnbringend verkaufen, nachdem sie bei uns in der Jugend waren, auch gut. Also, es ist ja alles gut. Egal wie es läuft, man muss ja einfach auch aufs Business gucken. Guck dir Bayern München an, die sich super viel Geld in die Kasse spülen damit, dass die Jugendspieler, die sie ausbilden und zwar gut ausbilden, dann nicht bei Bayern den Durchbruch schaffen, sondern irgendwo anders und dahin verkauft werden. Bayern München, Noel Aseko hat kein Spiel für Bayern München gemacht. Trotzdem war er Frankfurt jetzt Millionen wert, ne? Also, und das ist wieder Geld, was Bayern für andere Dinge hat. Und wenn Hamburg das auf der Torhüterposition vielleicht schon mal hinkriegt, dass man dann so einen Stellenwert hat, dass man so, wir können junge Torhüter entwickeln, junge Torhüter können auch schon in der Jugend zu uns kommen und können hochentwickelt werden. Entweder spielen sie dann beim HSV oder wir verkaufen sie weiter und machen da eine gute Karriere. Das wird uns nicht schaden, das wird uns nur gut tun. Deswegen fand ich es auch gut, dass Lahti den Einsatz bekommen hat. Ich fand, er hat es ordentlich gemacht, nicht gut, aber ordentlich für das Alter und für den Rahmen hat er das sehr ordentlich gemacht. Ich glaube, Dickes hätte es auch genauso gemacht. Der hat ja auch schon mal ein paar Testspiele gemacht im Tor. Ich würde jetzt direkt mal zu Dickes überleiten. Ich kann jetzt wenig über Fernando Dickes sagen als Spieler. Dafür gucke ich zu wenig HSV U19 und HSV 2. Muss ich ehrlich sagen. Es kann ich nicht sagen. Ich habe es genau wie du sagst, ich habe ihn den lernenden Dritten genannt. In dem Kontext, er soll sich entwickeln, er soll lernen. Eigentlich bin ich eher ein Fan davon, wenn die dritte Torhüter-Position, so wie Hamburg das lange hatte, mit einem sehr erfahrenen Keeper besetzt ist. Mit Tom Mickel. Aber du musst ja deiner Jugend auch irgendwann die Möglichkeit geben, in den Profibereich vorzustoßen. Und das haben wir ja bei Otto Stange letzte Woche hinlänglich diskutiert. Und das geht halt nur, wenn du dem auch mal dann die Möglichkeit gibst, Nummer 3 zu sein, immer mitzutrainieren bei den Profis, einen festen Platz zu haben. Und ich glaube, das ist eine gute Rolle für Fernando Dickes. Du hast es gesagt, im Best Case spielt er nicht. Wenn Heuer Fernandes sich verletzt, wird er sicherlich die Nummer 2. Dann ist er natürlich ein bisschen dünne für eine Nummer 2 in der Bundesliga, aber auch da ist dann ja der Best Case, dass er nicht spielt, sondern dass Tanguy dann hoffentlich fit bleibt. Und wenn beide sich verletzen, würde ich sogar eher dafür plädieren, dass du dann nochmal aktiv werden musst auf der Torhüter-Position, als dass du hier mit einer Ausleihe vielleicht im Winter oder so, als dass du jetzt Fernando Dickes dann sagst, du bist es jetzt. Ich glaube, soweit ist er noch nicht. Ich glaube, für Dickes wären jetzt die nächsten Schritte, das ist mein letzter Punkt dazu, entwickeln, lernen und dann vielleicht nächstes Jahr an eine Profimannschaft verliehen werden. Das in die dritte Liga oder so. Das wäre mein Ansatz für Dickes jetzt gerade.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich meine, er ist erst 18, ne? Also,
Ja.
da ist sogar Hannes Herrmann dann noch einen Karriereschritt weiter, der jetzt, wie du schon gesagt hast, also auch verliehen wurde. Und ich sehe es genauso. Es wäre eine gute Variante, ihn in der nächsten Saison zu verleihen. Diese Saison wäre es riskant.
Zu jung.
Ja, du hast auch diese Drohkulisse jetzt aufgemacht. Damit kann niemand planen, ne? Also, wenn sich jetzt Ferro und Tanguy verletzen sollten, das kannst du keinem erzählen.
Ja, nee, also ich hoffe, ich jinx damit jetzt nichts.
Nee, also was können wir zusammenfassend sagen, ist eine der, vielleicht sogar die einzige Spielergruppe, bei der man wirklich sagen kann, da kann man beruhigt in die Saison gehen, oder?
Ja, absolut. Habe ich auch stehen. Einzige Gruppe, bei der ich keine Fragezeichen habe. Also weder so von den Rollen, von der Rollenverständnis der Spieler, noch von der Qualität. Ich finde, das ist eine homogen gut aufgestellte Gruppe. So, und nächstes Jahr werden die Karten wahrscheinlich dann zwischen der 1 und 2 neu gelegt und dann wird geguckt, wie es weitergeht. Aber auch das ist okay. Ich finde, es ist okay, dann zwischen einem 24-jährigen hochtalentierten Keeper und einem 34-jährigen Routinier einen offenen Konkurrenzkampf aufzumachen. Ich finde, das ist voll okay. Deswegen, ich glaube, mit der Gruppe werden wir keine Bauchschmerzen haben dieses Jahr.
Sehe ich genauso. Ich habe auch noch eine andere Gruppe, bei der ich auch eigentlich schon fast sagen würde, die ist safe. Aber da
Bin gespannt.
wären wir dann bei Zeiten zu kommen und würden das dann, glaube ich, jetzt erstmal, was unseren Kadercheck für die Torhüter-Position angeht, dabei belassen
Ja, voll.
und hoffen, dass ja, Torhüter vielleicht dann auch bei uns gar nicht mehr so viel Thema sein werden hier im Podcast, weil dort eben klare Verhältnisse vorhanden sind.
Ja, absolut. Und du siehst ja auch, was für ein Selbstbewusstsein, vielleicht kurz anekdotisch, liebe Grüße an die Fanclub-Mitglieder, die hier mithören heute. In unserer Fanclub-Gruppe, boah, schweres Wort, schweres deutsches Wort für den Sonntagvormittag, war direkt nachdem das, ich glaube, 3-2 gefallen ist, ganz viele, ja, aber Ferro hätte den gehabt, keine Sorge, so ein Tor kassieren wir in der Liga nicht. Und einfach dieses Selbstbewusstsein, was der Typ den Fans gibt, den wahrscheinlich auch den anderen Spielern gibt. Nicolai Remberg war jetzt zum Beispiel bei Kickbase im Podcast. Die haben auch einen Podcast, nennt sich Stammtisch. Sehr große Hörempfehlung meinerseits. Und hat auch gesagt, der hat sogar gesagt, oh, ich wäre sogar bereit, einem Heuer Fernandes hinterherzureisen, wo auch immer der hinwechselt, weil der mir so viel gibt. Also sowohl mental als auch auf dem Platz, weil er ja auch mit dem Ball am Fuß, andersrum, mit dem Fuß am Ball. Ja, doch, mit dem Ball am Fuß, ist richtig. Ich glaube, wir kommen ans Ende dieser Folge. Wo er mit dem Ball am Fuß ja auch richtig stark ist. Also, ich glaube, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Ich hoffe, ich jinx damit nichts, weil, erinnerst du dich, die letzte Gruppe letztes Jahr, wo wir gesagt haben, da machen wir uns keine Sorgen, waren die Stürmer.
Ja.
Und das werden wir, glaube ich, nie wieder so schnell sagen beim HSV.
Ein Punkt noch, es wurde jetzt nach dem Spiel gegen Rapid ja viel auch über Yusuf Paulsens Qualitäten im Coachen gesprochen und du sprichst es an, Heuer Fernandes hat das auch, ne? Sozusagen für die Hintermannschaft. Ich erinnere mich noch an dieses Bild, als früher Jonas David dann immer in der Innenverteidigung gespielt hat, wie er ihn so auch mitgecoacht hat, liebsten wäre er hingegangen, hätte ihn noch irgendwo hingestellt, hatte man so den Eindruck. Also ja, super wertvoll auch für die jungen Spieler, die da stehen und kann ich. Ich meine, wenn Nicolai Rembeck sagt, der gibt mir Sicherheit, dann hat er einiges los.
Ja, Coach Ferro. Gut, dann würde ich sagen, Ben, sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns, dass der HSV wieder da ist. Wir freuen uns auf die nächsten Testspiele. Einfach HSV wieder gucken, ist, glaube ich, einfach cool. Ich glaube, da rede ich für alle. Ich habe auch gestern richtig gemerkt, wie mir das wieder was gegeben hat. So, was mir die deutsche Nationalmannschaft nicht geben konnte, dieses Spiel zu gucken. Natürlich. Vielleicht das noch dazu gesagt, ich gucke das nicht mit derselben Anspannung, mit der ich ein Bundesligaspiel gucke. Dieses positive Kribbeln im Bauch, was, glaube ich, jeder gerade weiß, was ich meine. Aber ich gucke das schon mit Freude. Und ich habe mich über das Dickes Tor schon sehr gefreut und über das Paulsen-Tor auch. Also, ich freue mich auf den Test nächste Woche, Samstag 13:30 Uhr. Schöne Uhrzeit für ein Testspiel.
Absolut.
Gut. Und damit würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore. Und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.